Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Alev Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3A, TürkSat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unser Programm Dossieranalyse. Danach geht es weiter mit der Sendereihe Thema des Tages und abschließend kommt Musik. Und nun die Nachrichten.
Der Staatspräsident der Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Erhürman, hat Türkiye einen offiziellen Besuch abgestattet. Im Anschluss an das Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan betonte Erhürman, dass die besondere Beziehung zwischen Türkiye und der Türkischen Republik Nordzypern eine zentrale Rolle spielen. Er unterstrich die zentrale Rolle von Türkiye als Garant für die Sicherheit der türkischen Zyprioten. Erhürman erklärte, dass die türkischen Zyprioten ein gleichberechtigter Gründungspartner auf Zypern seien und ihre Souveränitätsrechte auf der gesamten Insel, insbesondere in Bereichen wie Energie, Hydrocarbonen, maritimen Hoheitsgebieten und Handelswegen, nicht missachtet werden könnten. Ferner erinnerte er an die bisherigen Lösungsbemühungen von 2004 und 2017, die trotz klarer Verhandlungsbereitschaft der türkischen Zyprioten und Türkiye nicht zu einer Lösung geführt hätten. Er betonte, dass künftige Verhandlungen nur dann sinnvoll seien, wenn sie ergebnisorientiert und fair gestaltet würden. Sollte ein umfassender Verhandlungstisch noch nicht existieren, werde Nordzypern dennoch an Kooperationen teilnehmen, die Vertrauen schaffen und den Alltag der Menschen auf der Insel verbessern. Erhürman unterstrich, dass die türkischen Zyprioten geduldig und entschlossen seien. Niemand könne ihre Rechte ignorieren oder sie aus internationalen Prozessen ausschließen. Die türkische Republik Nordzypern werde ihre Interessen auf allen internationalen Plattformen verteidigen, darunter die Gemeinschaft der Türkstaaten, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Europäische Union und die Vereinten Nationen stets auf Augenhöhe mit der zyprisch-griechischen Seite. Er erinnerte an das Prinzip von Mustafa Kemal Atatürk, Frieden im Land, Frieden in der Welt, und wies darauf hin, dass in der östlichen Mittelmeerregion nur Dialog und Verhandlungen einen nachhaltigen Frieden gewährleisten können. Formeln, die Türkiye oder das inseltürkische Volk, ignorieren, seien in der Region nicht umsetzbar. Darüber hinaus verwies Erhürman auf die negativen Folgen der ungelösten Situation. Junge Zyprer könnten nicht an internationalen Sportveranstaltungen teilnehmen, Wissenschaftler, Künstler und Unternehmer hätten eingeschränkten Zugang zur Welt und wirtschaftliche Entwicklung werde behindert. Diskriminierung aufgrund von Herkunft solle nicht als Schicksal akzeptiert werden. Er unterstrich, dass die Zypern-Türken ruhig, geduldig und entschlossen seien und auch unter schwierigen Bedingungen bestehen würden. Erhürman dankte zudem der Republik Türkiye für die kontinuierliche Unterstützung im Rahmen der unerschütterlichen brüderlichen Beziehungen und bezeichnete die Beziehungen zwischen der Türkischen Republik Nordzypern und Türkiye als unvergleichlich besonders. Anschließend dankte Erhürman Türkiye und Präsident Recep Tayyip Erdogan für die Unterstützung und betonte die enge, unerschütterliche Freundschaft zwischen Türkiye und den Inseltürken.
Deutschland strebt an, die stärkste konventionelle Armee Europas aufzubauen. Armin Papperga, CEO des größten deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall, erklärte, dass dieses Ziel laut Kanzler Friedrich Merz innerhalb von 5 Jahren erreicht werden könnte. Papperga betonte, dass von der Regierung bereits klare Entscheidungen getroffen wurden. Die Bundeswehr zählt derzeit rund 182.000 Soldaten. Mit einem neuen Rekrutierungsmodell soll die Zahl im kommenden Jahr um 20.000 steigen und innerhalb von 10 Jahren 255.000 bis 260.000 erreichen. Etwa 200.000 Reservisten sollen ebenfalls in diese Struktur eingebunden werden. Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD hatte Anfang des Jahres grundsätzlich beschlossen, den Wehrdienst wieder einzuführen, zunächst auf freiwilliger Basis. Ab dem kommenden Jahr soll eine Umfrage unter Männern verpflichtend für Frauen freiwillig sein. Ab Juli 2027 sollen alle Männer zudem eine Gesundheitsprüfung absolvieren. Sollte die Bundesregierung das angestrebte Ziel bei der Soldatenzahl nicht erreichen, könnte das Thema Wehrpflicht erneut im Parlament debattiert werden. Im Kriegsfall sollen die Umfragen und Gesundheitschecks dazu dienen, potenzielle Soldaten schnell zu identifizieren. Politisch links in Deutschland gibt es starke Opposition gegen die Wehrpflicht. Auch viele junge Menschen stehen dem Plan kritisch gegenüber. Laut einer Umfrage des Magazins Stern unterstützt etwa die Hälfte der Bevölkerung die Wehrpflicht. Bei 18- bis 29-Jährigen steigt die Ablehnung auf 63%. Bei einer Protestaktion in Berlin sagte der 17-jährige Jimmy: "Ich will nicht in den Krieg ziehen, weil ich nicht sterben oder schießen möchte." Er bezeichnete den Plan als abstrakte Drohung der Regierung, um über die Zukunft von Millionen Jugendlichen zu entscheiden. Im Gegensatz dazu erklärte der 21-jährige Jason, dass er sich in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Sicherheitslage freiwillig der Bundeswehr angeschlossen habe. "Ich wollte einen Beitrag leisten, um den Frieden und die Demokratie zu verteidigen", sagte er. Ein starkes Militär bietet zudem Abschreckung. Verteidigungsminister Boris Pistorius versuchte, Ängste in der Bevölkerung zu nehmen. "Es besteht kein Grund zur Sorge. Ein stärkeres Militär reduziere die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in Konflikte einbezogen werde", so Pistorius.
Amazon hat bestätigt, dass das Unternehmen im Rahmen einer internen Umstrukturierung in New York rund 700 Büroangestellte entlässt. Diese Entscheidung ist Teil eines größeren Plans, weltweit etwa 14.000 Stellen im Unternehmensbereich abzubauen, um Kosten zu senken und Abläufe zu vereinfachen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums des Bundesstaates New York verlieren in 9 verschiedenen Amazon-Büros in Manhattan insgesamt 660 Mitarbeiter ihren Job. Am stärksten betroffen sind das Büro in Manhattan West sowie das New York Tech Hub im früheren Lord & Taylor Gebäude an der Fifth Avenue. Amazon erklärte, dass alle betroffenen Beschäftigten am 28. Oktober informiert wurden. Amazon Senior Vice President für People Experience und Technologie Beth Galletti begründete die Entscheidung folgenderweise: "Wir müssen ein schlankeres Unternehmen mit weniger Hierarchie werden und schneller handeln, um unseren Kunden besser dienen zu können." Seit dem CEO Andy Jassy 2021 Jeff Bezos ablöste, gab es in verschiedenen Bereichen wie Personal, Cloud-Diensten und Werbung mehrere große Entlassungsrunden. Amazon kündigte allen Betroffenen 90 Tage Kündigungsfrist, Abfindung, Zuschüsse zu Gesundheitskosten, kostenlose Weiterbildungen und Hilfe bei der Jobsuche. Das Unternehmen betonte, dass keines der 9 Büros in New York geschlossen wird und die Entlassungen nur Büroangestellte betreffen. Lagermitarbeiter und Lieferfahrer seien nicht betroffen. Experten sehen diese Entscheidung als Teil einer breiteren Spar- und Verkleinerungswelle bei großen Tech-Konzernen. Viele Firmen reduzieren ihre Bürostellen, um sich besser an die Marktbedingungen anzupassen und mehr in künstliche Intelligenz investieren zu können. Trotz der Kürzungen bleibt Amazon bei einer der größten privaten Arbeitgeber in New York mit vielen Büros in Manhattan und zahlreichen Logistikzentren im gesamten Bundesstaat.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Google sieht sich in den USA einer Sammelklage gegenüber, in der behauptet wird, dass der KI-Assistent Gemini die privaten Kommunikationen der Nutzer heimlich überwacht habe. Laut einem Bericht von Bloomberg wird in der Klage geltend gemacht, dass Gemini in Gmail, Chat und Meet ohne Wissen und Zustimmung der Nutzer aktiv geworden sei. In der beim Bundesgericht in Kalifornien eingereichten Klage heißt es, Alphabet habe sein KI-Modell zunächst als optionales Feature angeboten, jedoch im Oktober heimlich Zugriff auf diese Dienste gewährt. Laut der Beschwerde habe dies Google ermöglicht, auf private Daten zuzugreifen. In der Klage wird behauptet, dass Nutzer Gemini zwar deaktivieren könnten, diese Option jedoch tief in komplexen Datenschutzeinstellungen verborgen sei. Solange die Nutzer diesen Schritt nicht durchführen, könne Google laut Beschwerde über Gemini auf alle gesendeten und empfangenen E-Mails in Gmail, alle Anhänge, Kommunikationen in Google Chat, Aufzeichnungen von Google Meet-Sitzungen einschließlich des gesamten Kommunikationsverlaufs zugreifen. Dies verstöße gegen das kalifornische Gesetz zur Verletzung der Privatsphäre. Das 1967 verabschiedete Gesetz verbietet das heimliche Aufzeichnen oder Abhören von Kommunikation ohne die Zustimmung aller Beteiligten.
Russland hat nach Angaben der ukrainischen Behörden zahlreiche Angriffe auf Kiew verwirklicht. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, bis zur Aufhebung der Luftalarmwarnung in Schutzräumen zu bleiben, während Strom- und Wasserausfälle möglich sind. Mehrere Wohngebäude wurden schwer beschädigt, in einigen Stadtteilen brachen Brände aus. Bürgermeister Vitali Klitschko meldete Schäden an Heizungsanlagen und Infrastruktur. Trümmer fielen auf Höfe, Straßen und Bildungseinrichtungen, Fahrzeuge gerieten in Brand. In der Region Kiew wurden auch kritische Infrastrukturen getroffen, mindestens ein Zivilist wurde verletzt. Die Angriffe erfolgen in einer Phase erhöhter EU-Korruptionskontrollen in der Ukraine, die weiterhin Reformen fordert, zugleich aber die ukrainische Verteidigung gegen russische Angriffe unterstützt.
Die palästinensischen Behörden warnen, dass mehr als 900.000 Menschen, die durch Israels Völkermordkrieg in Gazastreifen vertrieben wurden, aufgrund eines herannahenden Unwetters von schweren Überschwemmungen bedroht sind. Beamte in Khan Yunis berichten, dass zusammengebrochene Abwassernetze, überlaufende Rückhaltebecken und weiter verbreitete Zerstörungen Tausende von Zelten zu überfluten drohen. Der palästinensische Wetterdienst hat Sturzfluten in tiefer gelegenen Gebieten vorhergesagt. Die Kommunen beschreiben eine beispiellose Krise. Über 85.000% der Straßen, Wasser- und Abwässersysteme seien zerstört und Millionen Tonnen Schutt sowie Treibstoffmängel gefährdeten lebenswichtige Kläranlagen.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için, senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Şimdi bomboş eller seni çağırır, yaşlı gözlerim muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine
Gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyada sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerini, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine muhtacım. Muhtacım, muhtacım, gitme.
Dossieranalyse.
Der Besuch von Ahmed Chara in den USA stellt eine entscheidende Phase in Syriens Bemühungen dar, seine Positionierung auf der internationalen Bühne neu zu gestalten. Dieser diplomatische Prozess hat zentrale Themen wie die Aufhebung der Sanktionen, regionale Sicherheitsabkommen und Energieinvestitionen in den Fokus gerückt, allesamt Schlüsselfaktoren, die Syriens Zukunft unmittelbar beeinflussen werden. Sie hören nun eine diesbezügliche Bewertung vom außenpolitischen Analysten bei der Stiftung für politische, wirtschaftliche und soziale Forschung SETA, Can Acun. Der Besuch von Ahmed Chara in den USA stellt eine entscheidende Phase in Syriens Bemühungen dar, seine Positionierung auf der internationalen Bühne neu zu gestalten. Dieser diplomatische Prozess hat zentrale Themen wie die Aufhebung der Sanktionen, regionale Sicherheitsabkommen und Energieinvestitionen in den Fokus gerückt, allesamt Schlüsselfaktoren, die Syriens Zukunft unmittelbar beeinflussen werden. Das vorrangige Thema der Gespräche war das Schicksal der sogenannten Caesar-Sanktionen. Obwohl US-Präsident Donald Trump eine sechsmonatige Ausnahmeregelung beschlossen hat, die vorübergehend Entlastung bringt, bleibt die vollständige Aufhebung der Sanktionen von entscheidender Bedeutung, um langfristige Investitionsentscheidungen zu ermöglichen. denn die derzeitigen, jeweils nur 6 Monate geltenden Befreiungen schaffen unter Investoren kein Gefühl dauerhafter Stabilität und die durch den CESAR Act hervorgerufene Unsicherheit besteht angesichts möglicher Spannungen weiterhin. In diesem Zusammenhang traf sich Schara mit dem Vorsitzenden des Außenausschusses des US-Repräsentantenhauses, Brian Mast, um den Prozess der vollständigen Aufhebung der Sanktionen im Kongress zu beschleunigen. Berichten zufolge verliefen die Gespräche positiv. Dennoch könnte sich die Abstimmung im Repräsentantenhaus aufgrund innenpolitischer Faktoren, etwa der verlängerten Haushaltsverhandlungen oder einer möglichen Schließung der Bundesregierung, verzögern. Darüber hinaus traten während des Besuchs komplexe sicherheits- und geopolitische Dynamiken zutage. Syrien hat sich der internationalen Koalition im Kampf gegen Daesh angeschlossen. Dieser Schritt wurde im Vorfeld des Besuchs durch ein von Abdullah Moyasini und dem Justizminister veröffentlichtes Fatwa-Dokument religiös legitimiert, um die öffentliche Meinung zu beruhigen. Auch die Rolle der regionalen Akteure ist von entscheidender Bedeutung. Dass Außenminister Hakan Fidan an Scharas Treffen mit Präsident Trump teilnahm, mutmaßlich auf Einladung von Trump selbst, verdeutlicht die Absicht der USA, die Syrien-Frage in enger Abstimmung mit Türkei zu behandeln. Trumps Bestreben, Türkei als verantwortlichen Staat für Syrien zu positionieren, unterstreicht zudem Ankaras zentrale Rolle in dieser Angelegenheit. Im sicherheitspolitischen Bereich soll Berichten zufolge auch die Möglichkeit eines Sicherheitsabkommens mit Israel erörtert worden sein, das den Aufbau einer von den USA betriebenen Überwachungsbasis vorsieht. Allerdings wurde keine endgültige Einigung erzielt. Hinsichtlich der Integration der syrisch-demokratischen Kräfte in Syrien wurde zwar eine Übereinkunft verkündet, deren Inhalt bleibt jedoch unklar. Auf US-Seite bestehen unterschiedliche Ansätze, darunter die Umwandlung der syrisch-demokratischen Kräfte in sogenannte Terrorbekämpfungseinheiten im Irak. Doch kaum ein Akteur verfügt über eine klare Vorstellung davon, wie sich die syrischen demokratischen Kräfte langfristig entwickeln soll. Schließlich zielt die syrische Seite darauf ab, die USA stärker in das Investitionsumfeld Syriens einzubinden. Diese Strategie soll sowohl Trump zufriedenstellen, als auch die USA als potenziellen Verbündeten positionieren. In diesem Zusammenhang wurde über mögliche Genehmigungen für US-Unternehmen zur Exploration im östlichen Mittelmeerraum sowie über eine mögliche Übertragung des Conoco-Gasfelds östlich des Euphrat an eine in der Region tätige US-Firma spekuliert. Beides jedoch bislang ohne Bestätigung. Letztlich hat Ahmed Scharas Besuch in den USA selbst auf der Ebene der internationalen Legitimität Syriens beträchtlichen Handlungsspielraum verschafft. Zudem wurde ein bedeutender Fortschritt im Hinblick auf die vollständige Aufhebung der CESAR-Sanktionen erzielt. Allein die Lösung dieser beiden Fragen wäre von ausschlaggebender Bedeutung für Syriens zukünftige Entwicklung. Meine Damen und Herren, Sie hörten eine Bewertung vom außenpolitischen Analysten bei der Stiftung für politische, wirtschaftliche und soziale Forschung SETA, Can Acun.
Dossieranalyse.
Ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuş. aynı anda aynı sessiz geceye doğru. İçim sıkılıyor demişizdir. Aynı sabaha uyanırken kim bilir, aynı düşü görmüşüzdür. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında. Senin cebine girmiştir. Belki aynı posta kutusuna, değişik zamanlarda da olsa birkaç mektup atmışızdır. Ayın karpuz dilimi gibi batışını İzlemişizdir deniz kıyısında. Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede, belki de birkaç gün arayla. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında. Ben yürüdüğümden kaçırmışımdır. Aynı anda başka insanlara seni seviyorum demişizdir. Mutlak güven duygusuyla başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında.
Wintervorbereitungen. eine Tradition, die in türkischen Küchen weiterlebt. Die Luft ist erfüllt vom Duft reifender Tomaten. Auf Dächern und Balkonen glänzen rote Tabletts in der Sonne. Die Balkone blühen mit an Schnüren aufgehängten Paprikas und Auberginen. Das in der Hitze getrocknete Gemüse sieht fast wie eine Dekoration aus. In den Küchen füllen das Klappern der Messer, das Blubbern der Töpfe und die Gespräche der Frauen den Tag. Das sind die Geräusche und Gerüche eines alten, saisonalen Rituals. Sie tragen die Spuren der Kunst, sich auf den Winter vorzubereiten. Seit Jahrhunderten haben türkische Frauen daraus eine Tradition gemacht, den Überfluss des Sommers in Vorräte für den Winter zu verwandeln. Tomatenmark, getrocknetes Gemüse, Obstmarmeladen, Oliven, eingelegtes Gemüse, die berühmte Tarhana-Suppe, hausgemachte Nudeln und Essig, sie alle füllen die Regale in Glasgläsern und Stoffbeuteln. Jedes erinnert daran, dass die Winter lang sind, aber dass man den Sommer in Gläsern aufbewahren kann. Starker Schneefall und eisige Kälte machen es besonders im ländlichen Anatolien und in Gebirgsregionen unmöglich, frisches Obst und Gemüse zu konsumieren. Deshalb entwickelten die Familien die Tradition, in der Fülle von Sommer und Herbst Lebensmittel haltbar zu machen. Tomaten wurden zu reichhaltigen Soßen verarbeitet, Paprikas in der Sonne getrocknet, Bohnen gekocht und eingefroren, Früchte zu Marmeladen, Gelees und Trockenfrüchten verwandelt. Diese Konservierungsmethoden sicherten nicht nur die Ernährung im Winter, sondern schufen auch eine kulturelle Praxis, bei der ganze Familien und Nachbarschaften zusammenkamen, beim Einlegen von Gemüse, beim Trocknen von Kräutern und beim Füllen der Vorratskammern. Über Generationen hinweg wurde diese Notwendigkeit zu einem charakteristischen Bestandteil des türkischen kulinarischen Erbes. Sie verbindet die Jahreszeiten mit familiären Erinnerungen und regionaler Identität. Was einst eine Frage des Überlebens war, wurde später zum häuslichen Ritual der Hausfrauen und im modernen Türkei feiert es sein Comeback. Aus ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Notwendigkeit und als Reaktion auf industriell verarbeitete Lebensmittel. Die Kindheit voller Erinnerungen mit Eingelegten. Für die Soziologin Nurhayat Kızılkan gehören die Wintervorbereitungen zu den wertvollsten Kindheitserinnerungen. Kızılkan sagte gegenüber TRT World, meine Mutter machte Auberginen-Turşu, also eingelegte Auberginen. Sie nahm kleine Auberginen, schnitt sie ein und füllte sie mit Knoblauch, Petersilie und scharfen Paprikas. In den Gläsern sahen sie aus wie kleine Soldaten. Wir machten Turşu aus Gurken, Kraut, gesalzene oder mit Steinen aufgeschlagenen Oliven. Sogar die Tarhana-Suppe wurde gemeinsam mit den Nachbarn zubereitet. Tarhana wurde auf Tüchern ausgebreitet, getrocknet, pulverisiert und in Gläsern aufbewahrt. Die in Istanbul lebende 52-jährige Ayşe Furkan Deligöz erinnert sich noch immer an die Wintervorräte, die von ihrer Großmutter und Mutter vorbereitet wurden. Deligöz sagte gegenüber TRT World, meine Großmutter machte immer Pflaumenmarmelade. Außerdem bereitete sie Marmelade aus unreifen Feigen zu. Diese Geschmäcker sind noch in meiner Erinnerung und ich versuche, sie wieder zu beleben. Die Märkte hallen noch immer mit saisonalen Rufen wieder. Für Menemen, für Marmelade, für Turşu. Das heißt, Tomaten zum Kochen, Früchte für Marmelade und Gemüse zum Einlegen. Soziologin Kızılkan erklärt, der Geschmack der unter der türkischen Sonne gereiften Sommertomaten ist völlig anders als der der im Winter im Gewächshaus gezogenen. Die Menschen wissen das, deshalb bewahren sie diesen Geschmack in Gläsern auf. Das ist nicht nur ein Ersparnis an Geld, sondern auch an Geschmack. Küchen sind wie Produktionsbänder. Wintervorräte herzustellen ist eine intensive Tätigkeit, fast schon eine industrielle Anstrengung. Kızılkan erzählt, als ich in Kahramanmaraş war, sah ich, dass Tarhana in einer dünnen Schicht ausgebreitet, getrocknet und dann zusammen mit Walnüssen als Snack gegessen wurde. Ich fand das eine großartige Idee. Kinder wollten vielleicht keine Suppe, aber das essen sie gerne. Andererorts kaufen Frauen im Juli kiloweise frische Bohnen, Erbsen und Okra und unterziehen sie einem leichten Kochprozess im eigenen Saft, der als Börtülmek bekannt ist. Das vorgekochte Gemüse wird auf Tabletts verteilt, abgekühlt und anschließend portionsweise in Gefrierbeutel gefüllt. Sogar Walnüsse werden in der Sonne getrocknet, damit sie nicht verderben. In den 1980er und 90er Jahren hatten industrielle Lebensmittel diese Praktiken fast verdrängt. Importierte Nudeln, abgepackte Marmeladen und industriell hergestellte Tuschus füllten die Regale. Manche fragten sich, war all das Teig kneten, Nudel trocknen, Marmelade kochen all die Jahre umsonst? Vielleicht haben die Menschen 30 Jahre lang aufgehört, sich darum zu kümmern. Selbst Frauen sagten, dass die jungen Frauen von heute Glück haben. Denn sie müssten all das nicht mehr tun. Aber während der Covid-Pandemie änderte sich alles. Die Türken, die in ihren Häusern blieben, entdeckten die Küche von neuem. Soziale Medien verwandelten Brote und Marmeladengläser in Symbole des Stolzes. In den letzten Jahren machten beliebte Kochsendungen im Fernsehen Kochkünste sowohl zu einer Unterhaltung als auch zu einem Ziel. Rückkehr zur Tradition. Und so blühen jeden Sommer die Balkone mit roten Paprika, Familien versammeln sich um Siebe und Tabletts, Frauen teilen Rezepte über dampfenden Töpfen. Enkel rufen ihre Großmütter an, um sich Anweisungen zu holen, junge Männer rühmen sich, Brot zu backen, YouTube-Influencer zeigen hausgemachte Tuschus und Nachbarn teilen Gläser über den Zaun hinweg. Das ist eine Versöhnung mit den eigenen Wurzeln, bevor es zu spät ist. In Istanbul hat die 83-jährige Shukran Alkoç schon alles gesehen und alles gemacht und sie macht weiter. Alkoç sagte zu TRT World, wie jedes Jahr habe ich auch diesen Sommer Tomatensauce gemacht und alle Arten von Marmelade, weil meine Enkel sie so lieben. Ich habe auch den Gefrierschrank mit frischem Gemüse gefüllt, weil ich möchte, dass er immer voll ist. So bin ich vorbereitet, falls plötzlich Gäste kommen. Es ist nicht nur eine Rückkehr zur Tradition, sondern auch zum Sinnvollen, erklärt Kızılkan. In ganz Anatolien unterscheiden sich die Methoden. Feigen werden auf Dächern getrocknet, Traubensirup in Kupferkesseln gekocht, Fruchtleder auf Tüchern ausgelegt, Apfelessig in Vorratskammern fermentiert. Aber überall ist das Ziel dasselbe. Nicht nur die Ernte, sondern auch das Wissen zu bewahren. Wenn der Sommer endet, füllen sich die Gläser. Regale werden mit Marmeladen, Tuschus und Tomatenmark geschmückt. Und wenn der Januar kommt, trägt jeder Löffel nicht nur den Geschmack des Sommers, sondern auch die Beständigkeit der Erinnerungen. Soziologin Kızılkan fasst es mit folgenden Worten zusammen. Am Ende geht es nicht nur ums Überleben. Es geht um Freude, es geht um Stolz, es geht darum, die Sonne weiterzutragen.
Sen anlat ayrılık ben yapamam. O seni başka biliyor ölsem de anlatamam. Bitti desem, gitti desem, kim inanır Allah'ını seversen? Deli olma, yapma lütfen. Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen? Ben seni varımla, ben seni yokluğumla, ben seni her durumda sevmişim. Sen bunu versen de, hakkını vermesen de, ben senin kollarını batan bilmişim. Ben seni varlığımla, ben seni yokluğumla, ben seni her durumda sevmişim. Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de, ben senin kollarını batan bilmişim. Biz senle başka bir şeydik bir tane. Hani bitti desem, gitti desem, kim inanır Allah'ını seversen? Deli olma, yapma lütfen. Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen? Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de, ben senin kollarını batan bilmişim. Ben seni varlığımla, ben seni yokluğumla, ben seni her durumda sevmişim. Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de, ben senin kollarını batan bilmişim. Ben seni varlığımla, ben seni yokluğumla, ben seni her durumda sevmişim. Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de, ben senin kollarını batan bilmişim.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет зъри и Турция.
Чели ши Туарчи чешън Банко Дентай.
Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
Да, да Турция гаг радио да.
Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
Овода Türkiye ünü radyosu.
Aici Radio Vocea Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Эфирде Türkiye овозы.
Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlatınlar Türkiye avazı radyosu.
Evo Ifonitis Türkiye.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Giderdi Amuriye Türkiye.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turquía.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangia radio ya.
Ovde Radio Glas Turkiye.
Türkiye ünü radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Müzik
çekip gitmenle ağlamışım hayata. Yaşanacak günleri yine kalmış yarına. İnce çekip diklerle ağlanmışım hayata. Yaşanacak günleri yine kalmış yarına. Ne insanım, bir canım var bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum. Ateş yansa ısınır iliklerim. Susmayın sevinçlerim, insanca isteklerim. Ben de insanım, bir canım var bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum. Günahkar oldum, tövbekar. Bembeyaz yüreğime intikam koydum. Ben de insanım, bir canım var bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum.
Arıyorum her an seni,
halledeni. Sensiz sabah olmuyor, yanılıyorum ansızın. Sensiz gün dolmuyor, ah yalnızım, çok yalnızım. Sensiz sabah olmuyor, yanılıyorum ansızın. Sensiz gün dolmuyor, ah yalnızım, çok yalnızım.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.